Ik möchte wieder etwas lesen aus 3. Mose 16, die nächsten Versen. Dritte Mose 16 von Vers 11. Und Aaron bringe den Feiern des Sündopfers, der für ihn ist, herzu und tue Sühnung für sich und für sein Haus. Und schlachte den Feiern des Sündopfers, der für ihn ist. Und er nehme eine Pfanne voll Feuerkohlen von dem Altar vor Jehova und seine beiden Hände voll wohlriechenden, kleingestoßenen Räucherwerks und bringe es innerhalb des Vorhangs. Und er lege das Räucherwerk auf das Feuer vor Jehova, damit die Wolke des Räucherwerks den Deckel bedecke, der auf dem Zeugnis ist, und er nicht sterbe. Und er nehme von dem Blute des Feuern und sprenge mit seinem Finger auf die Vorderseite des Deckels gegen Osten. Und vor den Deckel soll er von dem Blute siebenmal sprengen mit seinem Finger. Und er schlachte den Bock des Sündopfers, der für das Volk ist, und bringe sein Blut innerhalb des Vorhangs und tue mit seinem Blute, so wie er mit dem Blute des Feuern getan hat, und spreng es auf den Deckel und vor den Deckel. Und er tue Sühnung für das Heiligtum, wegen der Unreinigkeiten der Kinder Israel und wegen ihrer Übertretungen nach allen ihren Sünden. Und ebenso soll er für das Zelt der Zusammenkunft tun, das bei ihnen weilt inmitten ihrer Unreinigkeiten. Und kein Mensch soll in dem Zelt der Zusammenkunft sein, wenn er hineingeht, um Sühnung zu tun im Heiligtum, bis er hinausgeht. Und so tue er Sühnung für sich und für sein Haus und für die ganze Versammlung Israels. Und er soll hinausgehen zu dem Altar, der vor Jehova ist, und Sühnung für ihn tun. Und er nehme von dem Blute des Feuern und von dem Blute des Bockes und tue es an die Hörner des Altars ringsum. Und er sprenge von dem Blute mit seinem Finger siebenmal an denselben und reinige ihn und heilige ihn von den Unreinigkeiten der Kinder Israels. Soweit. Wir haben uns gestern beschäftigt mit dem ersten Bock, dem Bock, der vor Jehova ist. Aber in den ersten Versen und auch hier sehen wir, dass nicht ein Tier als Sündopfer gebracht wurde, sondern zwei. Und dann nehme ich die zwei Böcke zusammen als ein Opfer. Wir haben hier, wie im Anfang, dass es einen Farren gab zum Sündopfer für Aaron und sein Haus. Dass für Aaron und sein Haus also ein besonderes Sündopfer gebracht wurde und daneben ein Sündopfer für das Volk Israel, für das Volk selbst, was dann unterverteilt wird in diesen zwei Böcken. Und das ist eine sehr wichtige Unterscheidung. Es ist selbstverständlich, dass beides sieht auf das Werk des Herrn Jesus auf dem Kreuze. Es ist natürlich nicht wahr, dass der Herr Jesus für den, der dargestellt wird in das Bild von Aaron und seinem Hause, gestorben ist und ein anderes Mal für das Volk Israel. Alle diese Opfer, lass ich lieber sagen, alles, was in diesen Opfern uns dargestellt wird, ist erfüllt in diesem einen Opfer, dieses eine Werk, das der Herr auf dem Kreuze vollbracht hat. Aber dieses gibt uns doch wichtige Anweisungen, für wem das Werk ist und welche Bedeutung das Werk für jeden Menschen hat. Und wir sehen hier ausdrücklich einen Unterschied zwischen denen, die zu dem Hause Aarons gehörten und zu dem Volke selbst. Es ist wahr, das Werk des Herrn Jesus auf dem Kreuze ist auch für das Volk Israel. Und wenn wir Jesaja 53 lesen, und wir lesen es sehr gerne, und es ist ein wunderbares Kapitel, und wir können es lesen, denn wir können die Ausdrücke, die dort gebraucht sind, wirklich anwenden auf uns, dann müssen wir doch bedenken, dass es nicht für uns geschrieben ist, aber dass es die Worte sind, die die gläubige Überrest von Israel nachher sagen wird, wenn der Herr aus dem Himmel auf Erden gekommen ist und sie ihn sehen werden, und sie sehen werden, dass den, den sie verworfen haben, in Wirklichkeit Jehova selbst ist. Und dass das Kreuz, wo sie ihm gehängt haben, allein der Grund ihrer Rettung ist. Und dann werden sie sagen, dass er ihr um ihre Übertretung willen verwundet worden ist. Und wir sehen, dass in manche Stellen Christus ist für Israel gestorben. Aber das ist nicht das Einzige, was das Wort Gottes sagt. Es ist waar diese Unterscheidung ist gemacht. Und in Johannes 11 sehen wir dieselbe Unterscheidung, wo, wenn der Hohepriester sagt, dass es besser war, dass ein Mann für das Volk starb, dann dass das ganze Volk umkomme, dann sagt der Heilige Geist dabei, dass er das weissagte, weil er Hohepriester war. So da, und der Heilige Geist fügt dabei, dass das bedeutete, dass Christus nicht allein für das Volk sterben sollte, aber auch, dass er alle zerstreuten Kinder Gottes in eins versammeln sollte. Da haben wir so ausdrücklich zwei Seiten des Werkes dessen Jesus. Das eine, dass er für das Volk Israel sterben sollte, und das zweite, dass er die zerstreuten Kinder Gottes zu eins versammeln sollte. Und wir wissen alle wohl, welche die zerstreuten Kinder Gottes sind. Dieselben, die der Herr Jesus in Johannes 10 nennt, die Schafe, die nicht von diesem Stall sind. Die, die er aus der Heidenwelt, aus den Nationen sammeln wollte, um sie zu erretten. Und wir gehören dazu auch. Und nun sehen wir hier, dass das Opfer, das für den Volk Israel ist, ein kleineres Opfer ist, dann das, was für Aaron in seinem Hause ist. Dass es also außerhalb dem Volke eine Familie gibt, die näher mit Aaron verbunden ist, dann das Volk als solche, wenn er auch der Hohepriester für das Volk ist. Und dass es dafür ein großes Opfer gibt. Nun, wir brauchen nicht zu fragen, wovon dieses Bild Aaron und seine Familie ein Bild ist. Das Neue Testament macht es uns ganz klar. In Hebräer 3 wird ausdrücklich gesprochen gesagt, dass wir sein Haus sind. Und dass wir ein priestliches Haus sind, wird auch durch Petrus in 1. Petrus 2 ausdrücklich gesagt. So wie auch Offenbarung 1 und 5 es uns deutlich sagt, dass wir Priester geworden sind. Wir sind das Haus von Aaron, von dem Herrn Jesus, als der große Priester. Wir haben auch diesen Platz als Priester empfangen, der Hohepriester. Und wir sind mit ihm vereinigt als ein priesterliches Haus, das eintreten darf im Heiligtum, um dort Opfer zu bringen. Und hier finden wir, dass das Opfer dafür ein besonderes Opfer ist und ein größeres Opfer ist, dann das, was vor dem Volke gebracht wird. Ich wiederhole, natürlich ist es alles erfüllt in das eine Werk des Herrn Jesus auf dem Kreuze. Der Herr ist nicht zweimal gestorben. Es ist alles erfüllt in diesem einen Werke. Aber die Weise, waarin Gottes Wort es uns darstellt, macht uns doch den klar. Es macht uns klar, dass das, was das Opfer bedeutet, für uns eine größere Weite hat dan voor Israel. Und zweitens, dass wir verbunden sind mit Aaron, mit dem, der Priester, der das Werk vollbracht, als auf eine Weise, wie Israel nie mit ihm verbunden war und auch in die Zukunft niemals mit ihm verbunden sein wird. Und es macht uns in derselben Weise klar, dass wir einen Platz haben, den Israel niemals gehabt hat und auch in die Zukunft niemals haben wird. Es ist klar, wenn die anderen Kapitel lesen, in hier im dritten Buch Mose, auch zweite Buch Mose, aber speziell hier im dritten Buch Mose, dass das Haus von Aaron eintreten durfte im Heiligtum, um den Priesterdienst auszuüben. Dass sie mit Aaron hineingehen durfte. Ja, es ist klar, dieses Kapitel sagt es uns ausdrücklich, die Söhne Aarons durften nicht eintreten in das Allerheiligste. Aaron selbst durfte das nur einmal im Jahre tun, wir haben es jetzt gelesen. Und die Söhne Aarons durften also niemals eintreten in das Allerheiligste. Aber im Heiligtum durften sie täglich hineintreten, um dort den Dienst zu tun, da in der unmittelbaren Nähe von Gott. Und wir wissen, als der Herr Jesus das Opfer, das Werk vollbracht hat auf dem Kreuze, wie der Vorhang zerrissen ist, von oben nach unten, sodass das Heilige, Allerheiligste, eins wurde mit dem Heiligtum. Sodass die, die in der Zukunft im Heiligtum waren, in derselben Zeit im Allerheiligsten waren. Und Gottes Wort macht uns ganz klar, was der Meinung ist, wie wir es in Hebräerbrief finden. Wir haben den Zugang im Allerheiligsten, in die unmittelbare Gegenwart Gottes. Nun, es ist klar, dass wenn es ankommt auf was notwendig ist, um Menschen zu reinigen, dass wenn es geht um Menschen, die kommen in die unmittelbare Gegenwart Gottes, in der Platz, wo er auf seinem Thron sitzt, dass sie eine größere Heiligkeit brauchen, als die außerhalb der Brücke des Stiftshütters bleiben stehen und niemals so nah zu Gott kommen. Und das macht uns klar, warum hier das Werk des Herrn Jesus, sobald es vordargestellt wird, als das Opfer für Aaron und sein Haus ein Pfarren sein sollte, in dem vor dem Bock allein, in dem vor dem Volke allein ein Bock genügend war. Aber das ist nicht das Einzige. Es lässt uns auch etwas anderes sehen. Es lässt uns auch sehen, dass die Kenntnis, die wir haben von das Werk des Herrn Jesus, unendlich viel größer ist, dan jemals Israel haben wird. Ich spreche jetzt nicht über die Vergangenheit. Israel hat niemals viel verstanden, soweit wir wissen, von die Opfer. Einige Gläubige werden vielleicht eine Ahnung gehabt haben, dass es eine symbolische Bedeutung hatte im Hinblick auf dem, was Gott tun wollte. Und das war die Absicht Gottes, dass sie dies hätten. Aber wie hätten sie wirklich verstehen können, was die Meinung dieser Opfer war, bevor der Herr Jesus das Werk vollbracht hatte? In 2. Mose 33 finden wir einen sehr klaren Ausspruch von Gott über dieses. Und es ist sehr wichtig, dass wir das kennen, sodass wir wissen, welche große Vorrechte wir haben über die Gläubigen im Alten Testament. Da sagt Moses zu Gott, zeige mir deine Herrlichkeit. Aber Gott sagt mir, Vers 18, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und dann sagt Gott, und Jehovah sprach, ich werde alle meine Güte vor deinem Angesicht vorübergehen lassen und werde den Namen Jehovahs vor dir ausrufen und ich werde begnadigen, wen ich begnadigen werde und werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarmen will. Und dann, und er sprach, du vermagst nicht mein Angesicht zu sehen, denn nicht kann ein Mensch mich sehen und leben. Und Jehovah sprach, siehe, es ist ein Ort bei mir, da sollst du auf den Felsen stehen. Und es wird geschehen, wenn meine Herrlichkeit vorübergeht, so werde ich dich in die Felsenkluft stellen und meine Hand über dich decken, bis ich vorübergegangen bin. Und ich werde meine Hand hinweg tun und du wirst mich von hinten sehen, aber mein Angesicht soll nicht gesehen werden. Könnte es möglich sein, dass ein Mensch die wunderbare Weisheit Gottes, die wunderbare Wegen Gottes verstehen konnte, bevor Gott diesen Weg gegangen war? Unmöglich. Wenn im Alten Testament Gott erzählt hat an einen Menschen, mein Sohn wird Mensch werden, wird geboren werden, Gott der Sohn als ein Baby in der Krippe, er wird die 33 Jahre auf Erden leben als einen Menschen honger leiden und Durst haben, angespeit werden und am Ende gekreuzigt werden und sterben, würde das einer geglaubt haben, dass der Herr verstehen können. Und dass dann der Sohn Gottes, also auf dem Kreuz starb, auf diese Weise der Grund wurde vor der Rettung von Millionen Menschen. Und das nicht allein, aber auch der Grund wurde, worauf das Volk Israel errettet werden würde und teilhaben an alle Verheißungen, die Gott dem Volke gegeben hat. Hätte einer das verstehen können? Unmöglich. Man kann die Wege Gottes nicht verstehen, vor Gott sein Weg gegangen ist. Aber wenn er sein Weg gegangen ist und man es sieht mit unseren Augen, dann kann man nur staunen und kann man nur die Herrlichkeit bewundern von dem Weg, den Gott gegangen ist. In Epheser 3 lesen wir, dass die Engel die Weisheit Gottes lernen aus dem Weg, den er geht, durch das Kreuz mit der Versammlung. Aus der Versammlung lernen sie, wie groß die Weisheit Gottes ist, die sie nie haben gesehen in all die Millionen Jahren, dass sie in der Gegenwart Gottes waren und ihm gedient haben. Und so sehen wir es. Und so ist es klar, dass die Gläubigen vom Alten Testament niemals haben sehen können, was wir gesehen haben, was wir sehen von das Werk des Herrn Jesus und die wunderbare Resultate davon. Aber das ist nicht das Einzige. Auch selbst die Israeliten in der Zukunft werden nicht das wissen von dem Werke des Herrn, das wir wissen können. Auch sie werden die Größe seines Werkes nie ergründen können, so wie wir es können. Ich meine nicht damit, dass wir es ergründen können, aber dass wir tiefer eindringen können in diesem Werke, dan jemals die Gläubigen auch im tausendjährigen Reich tun werden. Und wir sehen das hier in diesem Bilde. Das Opfer, das für das priestliche Haus ist. Das ist die Versammlung, nicht gesehen als der Leib Christi oder als das Haus Gottes, aber als die priestliche Familie, wovon Aaron das Haupt ist, der Herr Jesus der Hohepriester und wir alle Priester. Wir dürfen hineingehen in das Heiligtum. Wir dürfen nahen zu dem Thron Gottes, wo Gott wohnt in seinem Lichte. Und wo kann man die Vollgültigkeit des Opfers des Herrn Jesus? Wo kann man die Kraft des seines Blutes sehen? Wo kann man alle die Resultate seines Werkes sehen? Dann da, wo man in der Gegenwart Gottes ist und wo man sieht, dass man selbst, der ein verlorener Sünder ist in sich selbst, jetzt in aller Ruhe vor Gott stehen kann, Gott, der Licht ist und in welchem überhaupt kein Finsternis ist, und da stehen kann, wenn er sitzt auf seinem Thron und wo die Cherubim, die Bewirker seines Gerichtes, stehen, um auszuschauen, ob da etwas ist, was verstoßt gegen die Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes, um das zu richten. Und wer kann die wunderbaren Folgen des Werkes des Herrn Jesus verstehen als diejenigen, die aufgrund dieses Werkes von nichtigen Geschöpfen, schmutzige, feindliche Sünder angenommen werden zu Kindern und die nachher sein werden in das Haus des Vaters, das ungeschaffene, der ungeschaffene Himmel, da wo der Vater und der Sohn allein gewohnt haben in aller Ewigkeit, da der dreieinige Gott, wo noch nie ein Geschöpf eingekommen ist und wo sie sein werden, und nicht nur als Diener, sondern wo sie sein werden als Kinder, Brüder des Herrn Jesus, Kinder des Vaters, so wie der Herr Jesus sagt, nachdem er das Werk vollbracht hat, dass er auffuhr zu seinem Gott und unserem Gott, zu seinem Vater und unserem Vater. Und so wie Römer 8 in Vers 29 sagt, dass es der Ratschluss Gottes war, dass wir sein sollten gleichförmig an dem Bilde seines Sohnes, zodat der Sohn der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Und so verstehen wir, dass, wenn es notwendig war, das größte Teil des Werkes des Herrn Jesus für uns war, aber dass wir auch allein den größten Eindruck bekommen können van de weert zijn het bloedes. En alle die wonderbare volken van deze werken, meer dan Israël jemals zijn wird. En dan wird dieses wonderbaar. Dan sehen wir dat zelfs im Alten Testament, in die Schatten, Gott schon gedacht hat an uns. En dat in Herzen Gottes damals schon festgelegd war. En der Ausdruck dran geben wollte, welche wonderbare Segnungen uns geben wollte. Und wie uns verbinden wollte mit den Herrn Jesus selbst, seinen geliebten Sohn. Ich wiederhole, wir haben hier nicht ein Bild von der Versammlung all der Leib Christi. Diese Wahrheit war nicht geoffenbart im Alten Testament und konnte nicht geoffenbart werden. Und wir haben hier in diesem Falle auch kein Bild von der Versammlung als das Haus Gottes, wenn diese Wahrheit im Bild wohl im Alten Testament gefunden wird, in der Stiftshütte. Aber wir haben es hier zu tun, das Verhältnis von Menschen zu Gott, so wie es auch in Hebräerbrief ist. Und dann kann es nichts Höheres geben, dass ein Mensch, der hier selbst sündig und verloren ist, unheilig, Finsternis, dass Freiheit hat, einzugehen in die Gegenwart Gottes, in das Allerheiligste, vor dem Thron Gottes, der Thron, der in sichzelf niet spricht von Gnade, aber der in sichzelf spricht von Gerechtigkeit und Gericht, dass ein sündiger Mensch da hineinkommen kann und da Gott dienen darf und mit einem freien Gewissen, einem vollkommenen Gewissen da sein kann, ohne Ruhe, weil vollkommen beantwortet an der Heiligkeit von diesem Throne. Und das wird uns hier in diesem Kapitel, in diesen Versen, die wir gelesen haben, dargestellt. Nun, wir sehen dann, Aaron bringt es hier herzu und zur Sühnung für sich und für sein Haus. Nun, im Bilde war es klar, dass Aaron als Person Sühnung tun musste für sich selbst. Aaron war ein sündiger Mensch, wie wir es waren. Und wenn man in 2. Mose liest, in Vers 32 und so vorher, dann wissen wir, dass das goldene Kalb gemacht hat. Und in 4. Mose 20 lesen wir, dass sterben musste, weil Gott nicht geheiligt hatte. Aber als Bild des Herrn Jesus war es unmöglich, dass ein Opfer für zichzelf brengen musste. Wenn es in praktische Weise wahr war, kommt es niemals als Bild des Herrn Jesus. Denn es ist vollkommen klar, dass der Jesus kein Sündopfer für sichzelf bringen brauchte. War der Heilige, der Vollkommene. Und in den nächsten Versen werden wir sehen, wie Gottes Wort den Nachdruck darauf legt, dass der Herr Jesus ohne Blut eingehen konnte im Heiligtum, weil nicht sündig war, aber vollkommen heilig war, vollkommen in Übereinstimmung mit die Heiligkeit des Thrones Gottes. Aber der Heilige Geist legt auch hier wieder den Nachdruck drauf, dass wenn es geht über Sündopfer, immer gesehen wird, und sein Haus, in die Sprache des Neuen Testamentes, der Christus, denn das ist der Jesus mit seiner Versammlung zusammen, und als solche bringt das Werk. Macht sich eins mit uns. Hat sich eins gemacht mit uns. Das Opfer zu bringen, was wir notwendig hätten. Das ist eine wunderbare Tatsache. Dann sehen wir den Herrn Jesus nach dem Kreuzegange gehen. Da hat sich eins gemacht mit uns, in unserem Zustand. Wir haben es gestern aus Psalm 40 angeführt, dass dort klagt, meine Ungerechtigkeiten haben mich erreicht. Sie zijn zahlreicher dan die Haare meines Hauptes. En wir wissen es aus 1. Petri 2, Vers 24, dass selbst unsere Sünden an seinem Leibe getragen hat. En nog meer in 2. Korinther 5, Vers 21, der die Sünde nicht kannte, hat Gott Sünde für uns gemacht, auch dass wir würden Gottes Gerechtigkeit in ihm. En das wird uns hier klar gemacht. Das Opfer wird gebracht. Für Aaron und sein Haus. Der Herr Jesus macht sich eins mit uns. Und so vollbringt das Werk, auf das wir teilhaben sollten an diesem wunderbaren Werke und alle die Resultate davon empfangen sollten. Aber wie gesagt, Gott ist noch eifrig auf die Herrlichkeit seines Sohnes. Und er will verhüten, dass auch nur nicht der leiseste Eindruck gefestigt wurde, dass der Jesus für sich selbst ein Opfer zu bringen brauchte. Und dann sehen wir in Vers 12, dass er Aaron vorher mit Blut hineingeht, er persönlich erst hineingeht ohne Blut. In Hebräerbrief, wo wir Aaron sehen als de persoon, de natuurlijke persoon die er was, daar werd gezegd, er darf niet ohne Blut eingehen. Aber hier, wo wir ein Bild haben von der Versöhnung, und wo also ausdrücklich Aaron dargesteld wird als ein Bild des Herrn Jesus, daar werd ons gezegd, dass Aaron erst ohne Blut einging in das Heiligtum. Und er nehme eine Pfanne voll Feuerkohlen von dem Altar vor Jehova und seine beiden Hände voll wohlriechenden, klein gestoßenen Räucherwerks und bringe es innerhalb des Vorhangs. Und er lege das Räucherwerk auf das Feuer vor Jehova, damit die Wolke des Räucherwerks den Deckel bedecke, der auf dem Zeugnis ist und er nicht sterbe. Und dann erst kommt und er nehme von dem Blut des Farren und sprengen mit seinem Finger auf die Vorderseite des Deckels gegen Osten und so weiter. Das ist eine wunderbare Tatsache. Das macht uns klar, was die Person des Herrn Jesus war. Wenn wir in Johannes 13 lesen, in die ersten Versen, dann steht da, dass der Herr Jesus wusste, dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückging. Er war von Gott gekommen, da wird Gott gesagt, nicht der Vater. In den ersten und anderen Versen wird gesprochen über den Vater. Da wird gesagt, dass er wusste, dass der Vater ihm alle Dinge in die Hände gegeben hat. Und in Vers 1, dass er die Zeit gekommen war, dass er zu dem Vater zurückgehen würde. Aber dort in Vers 3 wird gesagt, dass er von Gott kam und zu Gott zurückkam, ging. Das ist sehr wichtig dort. Wenn es über Gott geht, speziell in dem Evangelium von Johannes, dann wird de nachdruk gelegd auf Verantwortlichkeit und Heiligkeit. Wenn es über den Vater geht, is de nachdruk auf Gnade. De Heer Jesus kam von Gott und er ging zurück zu Gott. Und er konnte zurückgehen zu Gott, wie er eins gekommen war. Diese 33 Jahre auf Erden hatten ihm nicht unfähig gemacht, einzugehen in die Gegenwart Gottes. Ja, Kolosser 1 sagt uns in Vers 2, dass wir jetzt auch fähig sind, Anteil zu haben an dem Erbe der Heiligen im Lichte. Aber das ist aufgrund seines Werkes. Aber Jesus konnte zurückgehen zu Gott, nachdem er 33 Jahre auf Erden gelebt hat. Und er war eben fähig, in diesem Moment einzugehen in die Gegenwart Gottes, bei dem in der Allerheiligsten, wo der Thron des Gerichtes war. Als er daarvan gekomen was, er was niet verontreinigd, er was niet bezoedeld door zijn wonen hier op Erden. Er kon dat doen. En dat werd hier dargesteld. Aaron ging ein in het Heiligtum ohne Blut, als een beeld van Jezus. Maar ging in met rauchgewerk en er verbrandte dat. Auf die Pfanne voll Feuerkohlen von dem Altar vor Jehova. Diese Feuerkohlen kamen, dieses Feuer auf dem Altar, war aus dem Himmel gekommen. In Kapitel 9 sehen wir, dass wenn dort die Opfer gebracht wird, das Feuer aus dem Himmel kommt und die Opfer verzehrt. Das Feuer aus dem Himmel hat das alles, das Holz entbrannt, das auf dem Altar war. Zodat het werkelijk Feuer van God was. En we wissen, dat Feuer van God spricht immer van zijn untersuchende, prüfende Heiligkeit. Zijn Auge, die alles durchdringt en alles prüft en alles vernichtet, wat niet in Übereinstimmung is met zijn Heiligkeit. Nun, dieses Feuer, dat daar was, dat wurde getragen im Heiligtum. En dat Räucherwerk wurde darauf verbrand. Das Räucherwerk, wenn wir 2. Mose 30 lesen, dann wissen wir, dass das Räucherwerk auch ein Bild von dem Herrn Jesus ist. Es wird wohl oft gesagt, dass das Räucherwerk ein Bild ist von den Gebeten. Und man hat einige Anlass dazu, wenn man Offenbarung 5 liest, wo steht, dass das Rauschwerk dort die Gebete der Heiligen sind. Aber in Offenbarung 8 wird uns schon klar gemacht, dass der Gedanke nicht richtig ist. Denn da wird gesagt, dass der Engelpriester, der da steht, Rauschwerk fügte bei den Gebeten, sodass er Kraft gab an die Gebeten der Heiligen. Dass es klar ist, dass Rauschwerk in die Bilder von Gottes Wort nicht ein Bild von Gebeten ist, aber dass es spricht von dem, wodurch die Gebete angenehm gemacht sind für Gott. Und wir brauchen nicht zu fragen, was es ist. Wir wissen, dass unsere Gebete nur angenehm sind für Gott, wo sie bekleidet sind mit der Herrlichkeit, die Herrlichkeiten des Herrn Jesus, die persönliche Annehmlichkeit, den er hat vor dem Vater, so wie er uns in Johannes 15 und 16 so klar macht. Und in 2. Mose 30 sehen wir auch ausdrücklich, dass das Rauschwerk ein Bild ist von seinen persönlichen Herrlichkeiten. Nicht die Herrlichkeit seines Werkes, aber sondern von dem, was er persönlich für Gott war. Gott hat auf Erde niedergeschaut auf ihn. Und wir haben es gestern auch schon gesehen. Gott hat ihn gesehen und alles in ihm war wohlgefällig. Ich spreche jetzt auf sein Leben auf Erden. Und ich spreche jetzt auch noch nicht über das, was wir in Kapitel 2 haben, das Speisopfer, wo wir den Herr Jesus als Mensch sehen. Aber das, was persönlich von ihm ist, seine persönliche Herrlichkeit. Nicht nur was er tat, aber der Weise, worin er staat. Nicht mal, dass er gehorsam war, aber die Weise, worin er gehorsam war. Alles an ihm war lieblich für Gott. Alles waarin, war een wolkenroeg voor God. Als God op hem niederschaut, op Erden, dan zag hij nur Lieblichkeiten. Dan zag hij nur das, was zijn Herz erfreute. Nur das, was een liebliche Geruch voor ihn war. Nur das sah er, als er Jezus op Erden kam. En diese Herrlichkeit wurde erprobt. Ik spreche wieder jetzt nicht über den Kreuzen, aber über das Leben des Herrn. Wie wurde diese Herrlichkeit erprobt? Als er 40 Tage in der Wüste war und in dieser Zeit kein Essen empfing. Und als Satan von ihm zu ihm kam und ihn versuchte, mache von diesen Steinen Brot. Das war keine böse Tat, von Steinen Brot zu machen. Der Herr hat oft später anderen gespeist. Aber der Herr sagte, der Mensch wird von Brot allein nicht leben, sondern von alle Wort, das aus dem Munde Gottes hervorkommt. Mit anderen Worten, ich werde keine Steine zum Brot machen. Ich werde nur essen, wenn Gott mir sagt zu essen und wenn Gott mir Speise gibt, nicht vor der Zeit. Und so ist das ganze Leben des Herrn Jesus. In alle Prüfungen brachte nur heraus, wie kostbar alles bei ihm war, wie vollkommen alles bei ihm war, seine persönliche Herrlichkeiten und selbstverständlich. Das Wunderbarste kam das zum Ausdruck, als er auf dem Kreuz das Werk vollbrachte. Und ich meine jetzt nicht das Tragen der Sünden, aber die Weise, worauf er da stand. Und auch selbst die ersten Stunden an dem Kreuz, als er noch nicht das Sündopfer war, aber wie seine persönlichen Herrlichkeiten dort in den schwierigsten Umständen gesehen, offenbart wurden. Und es war alles ein Wohlgeruch für Gott. Das ist keine unwichtige Sache. Es musste hier stehen, um klar zu machen, wovon Aaron ein Bild war. Es musste hier stehen, um klar zu machen, dass es nicht wahr ist, was vielen sagen, leider auch Gläubigen, dass der Herr Jesus in seinem ganzen Leben unsere Sünden getragen hat. Wie hätte er, wenn er meine Sünden getragen hat, in seinem Leben wohlgefällig gewesen sein können vor Gott? Unmöglich. Es wird hier geschaut, dass in dem Moment, dass der Herr das Sündopfer wurde, er in zichzelf vollkommen wohl annehmlich war für Gott. Nur ein liebliche Geruch. Er hatte die Sünde nicht getragen und nichts war in seinem Leben nach 33 Jahren von Leben auf dieser Erde in den schrecklichsten Umständen, in alle Prüfungen, die es geben konnte, konnte Gott nur Wolkenruch bei ihm sehen, nur Bewunderung haben Voor al die heiligkeiten die in zijn leven geoffenbaard worden. En we zien dat hier Aaron ging hinein. Dat feuer, de onderzoekende, prüfende heiligkeit Gottes, worden hineingetragen in heiligdom. Het worden niet verzocht außerhalb des heiligdom, maar dort in de onmittelbare gegenwart van God die licht is. En in welke gar geen finsternis is. En dat ruisjewerk wordt dort geprüft. Auf das Feuer. En we sehen es hier. Vol wohlriechenden, kleingestoßenen Ruisjewerks. En breng es innerhalb des Vorhangs. En erlege das Ruisjewerk auf das Feuer vor Jehova. Damit die Wolken des Ruisjewerks den Deckel bedekken. Die auf dem Zeugnis ist, damit er nicht sterbe. Da sehen wir die Wichtigkeit davon. Wenn der Herr Jesus auch nur einmal einen Flecken gehabt hätte, wenn er auch nur einmal nicht vollkommen gewesen wäre, dann hätte Gott sein Opfer nicht annehmen können. Wenn er auch nur eine von meiner Sünde getragen hat, voordat er auf dem Kreuze war, dann hätte Gott sein Opfer nicht annehmen können. Nur weil er vollkommen war. Nur weil er in allen 33 Jahren nur Gott verherrlicht hatte und niemals abgewichen war. Nur weil alles seine Worte, seine Taten, seine Gedanken, ja selbst die Quellen seiner Gedanken, wohlnehmlich für Gott waren, ein liebliches Räucherwerk. Nur darum konnte er das Werk vollbringen. Weil er selbst vollkommen war, konnte er das Blut hineintragen. Konnte als Priester das Opfer bringen und für uns das Werk vollbringen auf den Kreuzen. Und Gottes Wort legt den Nachdruck drauf, sodass wir sehen, welchen Wert das ein Werk für Gott haben wird, hat, weil diese Person das Werk vollbrachte. Nicht nur, weil sein vollkommenes Opfer war, aber weil das Opfer in sich selbst nur vollkommen herrlich für Gott war. Nicht nur ohne Mangel war, aber ein wohlriekendes Geruisjewerk für Gott selbst. Und das ist es, was hier dargestellt wird. Und es ist wunderbar für uns, dass es hier dargestellt wird. Nicht so in Verbindung mit dem Bock für Israel, aber hier in Verbindung dargestellt wird. Speziell mit den Waren, die bringt, für das sich selbst und seinem Hause. Dass hier wieder schon der Nachdruck draufgelegt wird, dass alles, was das Werk des Herrn Jesus bedeutete, die Herrlichkeit seiner Person und seines Werkes für Gott uns zugerechnet wird, wo es hier das Opfer betrifft, für ihn und sein Haus. Und dann kommen wir in Vers 14 und dann kommen wir zu den Bluten. Und er nehme von den Bluten des Pfarrens und sprenge mit seinem Finger auf die Vorderseite des Deckels gegen Osten. Und vor dem Deckel soll er vor dem Blute siebenmal sprengen mit seinem Finger. Und Vers 15, und er schlachte den Bock des Sündopfers, der für das Volk ist, und bringe sein Blut innerhalb des Vorhangs und tue mit seinem Blute. Ich will nicht weitersprechen über das Blut auf dem Sündopfersdeckel, was das bedeutet. Wir haben das gestern Abend gehabt. Aber nur auf eine kleine Besonderheit möchte ich hinweisen. Es wird gesprengt auf die Vorderseite des Deckels und vor dem Deckel soll er von dem Blute siebenmal sprengen mit seinem Finger. Auf dem Sühnungsdeckel, lasse ich lieber sagen, auf das, was jetzt der Sühnungsdeckel wurde, denn erst durch das Blut wurde dieser Deckel, der Sühnungsdeckel, wurde das Blut einmal gesprengt. Gott braucht das Blut nicht siebenmal zu sehen. Wenn es einmal gesprengt ist auf dem Sühnungsdeckel, das ist für Gott genug. Gott kennt das Blut, das wunderbare Blut. Und er sieht immer auf das Blut. Und wenn Gott es sieht, dann sieht er alle die Kostbarkeit davon. Es ist unmöglich, dass es nicht sehen sollte. Und nichts von der Kostbarkeit dieses Blutes entgeht seinen Augen. Und die Resultate haben wir gesehen gestern, aufgrund davon, von diesem wunderbaren Blut, das Gott spricht, was das zu Gott spricht, von das wunderbare Werk auf dem Kreuze, das der Mensch Christus Jesus dort vollbracht hat. waardoor er zo verheiligd worden is door deze mensen. Aufgrund daarvan kan God jetzt die frohe Botschaft ausgehen lassen zu jedem Menschen auf Erden. Und kann er beten, zu jedem Menschen kommt, lässt dich versöhnen mit mir. So wie wir in 2. Korinther 5, Vers 19 und 20 finden. Aber das Wunderbare in der Güte Gottes ist, dass das Blut siebenmal gesprengt wird vor dem Deckel. Das ist der Platz, wo Aaron kommt und wo die Priester kommen, um das Räucherwerk zu bringen. Das ist der Platz, wenn ein Mensch kommt zu Gott, dort im Heiligtum. Er kommt nicht auf dem Sühnungsdeckel, er kommt vor dem Sühnungsdeckel, wenn er bei Gott kommt. Und Gott in seiner wunderbaren Gnade lässt das Blut dort siebenmal sprengen, sodass es keine Ungewissheit geben kann in der Seele von einer, der naht zu ihm. Siebenmal gesprengt, ein vollkommenes Mal, sodass, wenn der Opfer naht, er da steht auf einem Boden von Blut, sodass er niemals zweifeln kann, dass das Werk vollbracht ist und das Blut dargebracht ist. Eine vollkommene Sicherheit in seinem Herzen, sodass er niemals dann zweifeln kann, was die Bedeutung des Werkes dessen Jesus ist. Und finden wir dieses nicht ausdrücklich in der Brief an die Hebräer? Wenn wir in Kapitel 8 lesen dort, dass kein Israelit jemals ein vollkommenes Gewissen hat, dann lesen wir in Kapitel 9, dass wir ein vollkommenes Gewissen haben und ohne Furcht eingehen können. Unser Gewissen ist vollkommen. Es kennt die Sünde nicht mehr, denn in die Gegenwart Gottes hat es gesehen, dass das Blut dort getragen ist, das Blut, das Sühnung angebracht hat, sodass zwischen Gott und uns niemals mehr gesprochen wird über Sünde. Wir stehen da auf diesem Boden von Blut, wodurch wir gewiss sind. Es wird niemals mehr gesprochen zwischen Gott und uns über Sünde. Und so wird es gesagt in 2. Korinther 5, dass er, der die Sünde nicht kannte, hat er Sünde für uns gemacht, sodass wir würden Gottes Gerechtigkeit in ihm. Denken Sie an diesen Ausdruck, dass wir würden Gottes Gerechtigkeit in ihm. Wir sind also Gottes Gerechtigkeit geworden. Das bedeutet, wir sind der Ausdruck geworden von Gottes Gerechtigkeit. In uns kann man sehen, wie groß Gottes Gerechtigkeit ist. Wenn die Engel uns sehen, dann sehen sie die Gerechtigkeit Gottes. Denn sie sehen Menschen, die schuldige Sünder waren, aber die verbunden sind mit diesen wunderbaren Werken, wodurch Gott so verherrlicht ist. Sodass Gott nur gerecht ist, wenn er uns die Sünden vergibt. Dass Gott nur gerecht ist, wenn er uns niemals mehr denkt an unsere Sünden. Dass Gott nur gerecht ist, wenn er uns nicht mehr richtet. Denn den, der die Sünde nicht kannte, hat er Sünde für uns gemacht. Sodass wir würden Gottes Gerechtigkeit in ihm. Da haben wir de wunderbare Gnade Gottes, die er so klar macht. Haben wir niemals gestaunt über was wir haben in Johannes 4, 1. Johannes 4, wenn da gesagt wird, dass wir in dieser Welt sind, was er dort in der Heiligkeit ist, und das steht da in Verbindung mit dem Gericht, da wird gesagt, dass wir jetzt auf Erden dieselbe Gerechtigkeit haben, wie er, der Richter, jetzt im Himmel hat. Der Herr Jesus wird alles richten. Alle Gerichte, die ihm übergeben, Johannes 5 und auch Apostelgeschichte 17, sagen uns das ausdrücklich. Alles Gerichte, die ihm übergeben. Und ja, Johannes 5 sagt uns ausdrücklich, dass ihm alle Gerichte gegeben ist, weil er der Sohn des Menschen ist. Und Apostelgeschichte 17 sagt, dass Gott das Weltall richten wird durch einen Mann, die er dazu verordnet hat. Sicherheit daarvan gebend, indem er hem aufwekte aus den Toten. Als mens wird de Heer Jezus die Toten oordelen. Er wird sie richten. De mens, Christus Jezus, wird sitzen auf den großen weißen Thron. En die Toten werden voor hem stehen en werden gerichtet werden. En es ist eine wunderbare Entfaltung von Gottes Gerechtigkeit, dass er das tut. En een wunderbare Entfaltung auch. Voor die mensen zelfs, die daar gericht werden. O, wenn Gott
Als God zelfs, ben God de Vater, die mensen richten würde, dan hätten die mensen sagen kunnen, ja, wir konnten das nicht tun. Es sei unmöglich für uns, das zu tun. Sagen die mensen das ja heute nicht. Sagen sie nicht, es ist unmöglich, Gott zu dienen. Es ist unmöglich, so zu sein. Aber der Richter, vor welchem sie stehen, war selbst 33 Jahre auf Erden. Und ist selbst 33 Jahre hier gewesen. Und hat es wohl getan. Wenn einer sagen wird, es war unmöglich, Gott zu dienen, dann kann er sagen, ich habe es getan. Ich war Mensch und ich war 33 Jahre auf Erden. Wenn einer sagt, das war unmöglich, dann kann er sagen, ich habe es getan. Und wird sie richten nach seiner eigenen Gerechtigkeit, nach dem Maßstab von seiner Gerechtigkeit, die in seinem Leben auf Erden geoffenbart hat. Sein Leben wird der Maßstab sein, nach welchem Menschen gerichtet werden. Darum, sodass kein Mensch sich entschuldigen kann. Aber nun ist das Wunderbare, was 1. Johannes 4 uns sagt. Und jeder Gläubige, jeder, der Teil hat an dem Werke des Herrn Jesus. Wenn der Herr Jesus jetzt im Himmel ist, nun, wir sind überzeugt, dass er jetzt keine Sünde hat. Wenn er Sünde gehabt hätte, dann hätte sie jetzt nicht mehr. Ist der Vollkommene. Und Gott hat ihm auferweckt aus den Toten und einen Platz in seine Rechte gegeben. Da sitzt er in dem Lichte. Das Beispiel, nein, die vollkommene Offenbarung von Gerechtigkeit. Und wird, wie gesagt, alles richten nach sein eigenes Leben. Seine Gerechtigkeit wird der Maßstab sein, wonach richtet. Und nun sagt Gottes Wort, dass wir, die Gläubigen, jetzt schon dieselbe Gerechtigkeit besitzen, wie besitzt. Dass wir jetzt schon also, nicht nur nachher im Himmel, aber jetzt in diesem Moment, dass wir auf Erden sind, dieselbe Gerechtigkeit besitzen, die besitzt, sodass wir vollkommen beantworten an der Maßstab, nach welcher richtet. Sein Leben ist der Maßstab und ich beantworte vollkommen daran, sodass es niemals Gericht für mich geben kann. Und jeder Gläubige auf Erden beantwortet het vollkommen daran. Es kann kein Gericht mehr geben. Johannes 1. Johannes 4 sagt uns das ausdrücklich. Und das ist, was uns hier klar gemacht wird. Was Gott in unsere Herzen schreiben will jetzt. Was er schreiben will in die Herzen und Gewissen von jeder, die im Glauben den Herrn angenommen hat. Es ist keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Sodass, wenn sie zu Gott nahen, dann sehen sie das Blut. Und es muss siebenmal gesprengt werden, sodass niemals Zweifel in ihre Herzen sein kann. Das Blut ist geflossen. Das Blut ist für Gott. Es kann kein Gericht mehr geben. Denn das Blut, das spricht von dem ausgeübten Gericht über meinen Zustand. Der die Sünde nicht kannte, hat Sünde für uns gemacht. Auch dass wir würden Gottes Gerechtigkeit in ihm. Ist das nicht wunderbar, wie die Gnade Gottes an alles denkt? Nicht nur das Werk vollbringen ließ, nicht nur das Opfer gab, aber besorgt ist, dass wir es doch sehen, was die wunderbaren Resultate für uns sind. Und dann finden wir weiter. O Gott möchte, dass wir nicht nur stillstehen bei uns selbst. Wir wissen, in der erste Brief von Johannes, da steht in den ersten Versen, sagt der Apostel, unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und seinem Sohn. Und ich schreibe euch diese Dinge, auf dass ihr auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Gott will nicht allein, dass wir wissen, dass unsere Sünden vergeben sind. Und seine Segnungen bestehen nicht allein, dass wir nicht ins Gericht kommen würden. Wir haben es eben schon gehabt. Seine Segnungen bestehen darin, dass wir vollkommen eins gemacht sind mit dem Herrn Jesus. Selbst so wie in den Bildern des Neuen Testaments dargestellt wird, als ein Leib vereinigt mit einem Haupte. Was bedeutet, dass Christus nichts haben kann, was wir nicht haben. Mein Haupt kann unmöglich etwas besitzen, woran mein Leib den Teil hat, sodass wir mit ihm herrschen werden über das Weltall im tausendjährigen Reich. Sodass wir mit ihm eingehen werden, das Haus des Vaters. Sodass wir sein Vater, unser Vater geworden ist. Sodass unser Brüder ist. und wir ihm gleichförmig sind, wenn er auch der Erstgeborene ist. Und Gottes Wort macht uns darum seine Gedanken bekannt. Und lasst uns sehen, wie groß die Kraft des Blutes ist, wodurch wir gereinigt worden sind, sodass wir verstehen, welchen wunderbaren Wert das Werk hat, das sein Sohn vollbracht hat, und wie er das Werk schätzt, und sodass unsere Herzen auch staunen sollten über die Kostbarkeit des Blutes, wodurch wir gereinigt sind. Wir haben es hier in Vers 16. Und er tue Sühnung für das Heiligtum wegen der Unreinigkeiten der Kinder Israel und wegen ihrer Übertretungen nach allen ihren Sünden. Und ebenso soll er für das Zelt der Zusammenkunft tun, das bei ihnen wählt, inmitten ihrer Unreinigkeit. Das heißt nicht allein, wo das Blut auf dem Sühnungsdeckel gesprengt, sodass wir in Verbindung mit Gott kommen konnten. Aber hier haben wir, dass auch selbst das Heiligtum gereinigt wurde durch das Blut und selbst das Zelt der Zusammenkunft. Sodass der Platz, wo die Gläubigen das Haus Aarons den Dienst ausüben sollten, gereinigt war. Und der Platz, wo Gott in dieser Welt mit die Seinigen zusammenkommt, das Zelt der Zusammenkunft, ist der Platz, wo Gott sein Volk auf Erden bei sich einladet, um bei ihm zu kommen. Es sollte gereinigt werden, sodass es möglich wurde, dass es ein heiliger Platz hier auf Erden gab, wo die Glieder des Hauses Aaron ihn dienen können, auf ein geheiligter Platz, gereinigt durch Blut, sodass Gott diesen Dienst annehmen konnte und sodass ein Platz hier auf Erden geben konnte, wo Gott sein Volk kon einladen bei sich zu kommen und bei ihm zu sein, ein Platz, der rein war, geheiligt durch das Blut, sodass wir damit Freimütigkeit sein dürfen und Gott uns mit Freimütigkeit dort empfangen kann. Oh, da sehen wir etwas mehr, welchen Wert das Blut des Herrn Jesus hat. Wir haben gestern gesehen, dass das Blut des Herrn Jesus so viel Kraft hat, dass Gott jetzt zu allen Menschen sagen kann, kommt, lasst euch versöhnen mit mir. Das Blut des Herrn Jesus ist so kraftvoll, dass wenn alle Menschen kommen sollten, alle gereinigt werden konnten, denn die Kraft des Blutes ist genug. Aber das ist nicht das Einzige selbst. Wir wissen leider, dass nicht alle Menschen kommen, aber sie könnten kommen. 1. Timotheus 2 sagt uns ausdrücklich, dass der Herr zichzelf gegeben hat als ein Lösegeld für alle. Nicht, dass alle Teil dran haben, aber alle können Teil dran haben. Aber morgenabend werden wir wahrscheinlich etwas mehr davon sehen. Aber in Verbindung hiermit haben wir in Kolosser 1, da wird es gesagt, in Vers 19, denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, es ist die göttliche Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmel. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde waren, nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leibe seines Fleisches durch den Tod. Hier haben wir dann so, dass es das Wohlgefallen, der ganze göttliche Fülle war, durch Christus alle Dinge mit sich zu versöhnen, die Dinge auf der Erde und die Dinge in den Himmel. Und wenn wir in Hebräer lesen, Hebräer 9, Vers 23, dann sehen wir auch, dass die Reinigung hier von diesen Geräten, von der Stiftshütte und so weiter, die wir hier in 3. Mose 16 haben, ein Bild ist von der Reinigung vom Weltall, wodurch einmal alles, was jetzt besudelt ist durch die Sünde, in vollkommener Harmonie mit Gott zurückgebracht wird. Und das alles aufgrund des Blutes des Herrn Jesus. Welch eine wunderbare Tatsache. Nicht nur, dass das Blut uns gereinigt hat von unseren Sünden. Nicht nur, dass aufgrund dieses Blutes wir versöhnt sind und einen Platz empfangen haben in der Gegenwart Gottes. Und nicht nur, dass wenn alle Menschen kommen sollten, sie alle Vergebung empfangen konnten. Aber aufgrund dieses Blutes werden einmal Himmel und Erde, alles was geschaffen ist, einige Versen zurück in Kolosser 1, werden diese Dinge genannt, als das, was er geschaffen hat, erschaffen hat. Alle diese Dinge werden zurückgebracht werden zu Gott. In 2. Petri 3 haben wir es. Wir erwarten ein neuer Himmel, buchstäblich neue Himmel und ein neuer Erde, auf welcher Gerechtigkeit wohnt. Da ist das ganze Weltall gereinigt. Nicht gereinigt durch Blut, gereinigt durch Gericht, aber aufgrund des Blutes. Und das alles durch die Kraft des Blutes des Herrn Jesus. Da haben wir die Bedeutung von Johannes 1, Vers 29. Das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Es ist nicht da, dass das, was der Herr auf dem Kreuz getan hat. Es ist da, was alle die wunderbaren Resultate davon sind. Er wird einmal Himmel und Erde reinigen und das Böse hinaus tun aus der Welt, sodass das ganze Weltall wieder in Harmonie mit Gott sein wird, sodass Gott auf der neuen Erde wohnen kann bei den Menschen, weil die Sünde, das Böse, alles dann eingeschlossen ist an dieser einen Stelle, der Feuersee, und keine Sünde außerhalb dieser einen Stelle ist. Dann hat er die Sünde aus der Welt hinausgetan, weggetragen, so wie der Hebräerbrief auch sagt, Hebräer 9, dass Christus gekommen ist, um die Sünde abzuschaffen, nicht allein uns zu reinigen, aber die Sünde abzuschaffen, das ganze hässliche Ding hinauszutun aus dem Weltall, sodass nichts mehr in diesem Weltall da sein sollte, was im Widerspruch mit Gott ist und was Gott verunehrte. Welch ein wunderbares Werk! Welche wunderbare Resultate von seinem Werke! Und wir sehen, dass alles ist da eingeschlossen. Aber das Wunderbare ist, dass da nicht steht, dass er Aaron das Opfer brachte, um die Stiftshütte zu reinigen. Er brachte das Opfer für sich und sein Haus. Und das ist die Lehre des Neuen Testamentes. Es wird wohl oft gesagt in Evangelisation, dass der Herr Jesus Sünder liebt. Aber wir lesen das nirgendwo. Es wird wohl gesagt, dass der Jesus die Welt liebt. Aber wir lesen das nicht. Es ist auch nicht waar auch. Das Wunderbare in Gottes Wort ist, dass der Herr Jesus seine Versammlung geliebt hat, dass er uns geliebt hat, dass er mich geliebt hat, dass er den Vater geliebt hat, aber wir lesen niemals, dass der Herr Jesus Sünder liebt. Das einzige Mal, dass wir lesen, dass der Herr Jesus einen Unbekehrten liebte, ist in Markus 10, der Jüngling. Da steht, dass der Jesus liebte, weil er solche gute Eigenschaften hat. Er sucht, war begierig nach die geistlichen Dingen, wenn der Preis auch zu hoch für ihn war. Aber die Liebe des Herrn Jesus ging aus nach seiner Versammlung, ging aus nach uns. Er ist der Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Aber das Werk, das er für mich vollbracht hat, das Werk, das er für uns die Versammlung vollbracht hat, ist so groß und so reich, dass aufgrund davon das ganze Weltall einmal zurückgebracht werden wird zu Gott. Aber es ist das Werk, das aus Liebe zu uns getan hat. Es ist das Werk, das Gott ihm gegeben hat zu tun, und weil er uns retten wollte, durch dessen Willen wir geheiligt sind. Ist das nicht eine Ursache von unendlicher Dankbarkeit, unendliches Glück für unsere Herzen? Ich habe oft ein Beispiel gebraucht in Verbindung hiermit. Das war Jahrzehnten zurück an der holländischen Küste. Da war ein großer Sturm und ein Schiff war in Not. Und man sah, das Schiff war am Punkt, um umzukommen. Alle Menschen sollten ertrinken. Aber der See war so roh, dass keiner durfte in der Rettungsboot gehen, um sie zu retten. Aber da kommt ein Mann angestürmt. Und er sagt, ich muss dahin, mein Sohn ist auf dem Schiff. Wer geht mit? Und sie sagen, man kann nicht gehen. Er sagt, ich muss gehen, mein Sohn ist auf dem Schiff. Ich muss ihn retten. Und dann hat er einige zusammengenommen und mit ihm gingen sie mit. Und sie sind dahin gefahren und haben den Sohn gerettet. Aber nicht den Sohn allein. Sie haben alle Menschen an Bord genommen. Und alle sind errettet worden. Aber er war nicht um die anderen gekommen. Er war gekommen, weil er diese eine Junge liebte. Und das ist, was Gottes Wort uns sagt über das Werk des Herrn Jesus. Ja, sein Werk ist so groß, wie ich sage, dass Gott aufgrund davon jeden einladen kann, komm zu mir. Dass jeder kann kommen und Vergebung von Sünden empfangen. so groß, dass einmal Himmel und Erden zurückgebracht werden wird zu Gott in vollkommener Harmonie. Dass er die Sünde der Welt wegnehmen wird. Hat er noch nicht getan. Johannes 1, Vers 29 ist noch nicht erfüllt. Aber hat das Werk, das die Grundlage dafür ist, hat er getan, weil er mich liebte, weil er uns liebte, weil er die Versammlung liebte. Er hat sich für mich hingegeben, der Sohn Gottes, der mich geliebt und zichzelf für mich hingegeben hat. Aber das Werk, das er tat aus Liebe zu mir, ist so kostbar, dass es solche wunderbare Resultaten hat. Welch ein Heiland, welch ein Werk. Wie groß muss seine Liebe gewesen sein für uns, dass er aus Liebe zu uns dieses Werk tun wollte. Und sein Blut, das eine solche Kraft hat, eine solche Wert, eine solche Wirkung geben wollte, weil er uns liebte und darum sich selbst hingab, um uns zu retten.